Hallo.
Franz und Chef hier.
Der Podcast.
Da sind wir wieder. Wie ist es, Chef?
Da sind wir dabei. Das ist prima.
Das ist prima. Sie sind ja so ein Karnevalsfan.
Total.
Aber wie ist es? Guck mal nach draußen.
Ja, es ist heute wunderbares Wetter, während wir für euch im Studio sitzen. Wieder beim Domradio in Köln. Frau Engel hat den Blick auf den
Eigentlich, Dom. Aber die Sonne scheint hier so krass rein, dass es
abgehangen ist. So ist abgehangen, der Dom ist abgehangen. Genau. Nee, bestes Wetter um
Über?
Ja, worüber sprechen wir denn heute?
Wir haben ja die Sakramente uns vorgenommen und heute geht es tatsächlich um das Sakrament der Buße.
Oder das Sakrament der Versöhnung.
Das habe ich extra noch nicht so gesagt, weil ich da gleich nochmal drauf eingehen möchte. Ja, weil ich ja die Interviewpartnerin bin. Das hast du schon wieder vergessen. Ne? Ich stelle die Frage.
Sie sind die Interviewleiterin ja sozusagen. So? Ich muss ja Ihre Fragen. Ja.
Bin ich auch mal Leiterin?
Ja, auch schön. Ne?
Nee. Also, hör mal, vielleicht fange ich mal ganz provokativ an. Warum soll ich beichten gehen? Ich bin doch, also Michelle Engel, ich bin ja sowieso, also
Sie
Engel
sind über
im Namen.
Jeden Zweifel und erhaben.
So, also ich brauche ja jetzt wirklich nicht, oder?
Doch. Doch. Also im Speziellen und im Besonderen, aber auch im Allgemeinen. Ja.
Gerade
nein, doch, nein. Also genau, das ist ja, was viele Menschen immer sagen, so, ja, ich habe doch keinen umgebracht, ich klaue auch nicht oder ich klaue nicht mehr. Und ja, nee, jetzt nicht. Ich muss da nichts beichten, ich habe nichts zu beichten. So, da würde ich sagen, das ist schon das Erste, was man mal beichten sollte, weil das ist eine Lüge. Wir müssen alle uns das nochmal vor Augen halten. Wir sündigen alle.
Pfarrer Gründi.
Ja, nee, also ne, Spaß beiseite. Also ich meine, man schiebt das immer so gerne so weg und man sagt, boah, die Kirche immer mit ihrer Sünde und ich tue doch gar nichts Böses. Aber wenn du mal ehrlich bist und mal dein Leben unterm Brennglas anguckst, dann merkst du, glaube ich, schon, dass da viele Dinge sind, die eben auch sündhaft sind, die falsch sind, die auch böse sind, die wir machen.
Ja, und ist das denn so, dann kann ich das vergleichen mit Beichte, ist irgendwie mein schlechtes Gewissen loszuwerden, oder?
Ja, das ist zu wenig. Mhm. Also sicher ist das eine, ich sag mal, das ist eine Nebenwirkung der Beichte, dass man sich auch das Gewissen erleichtert. Sagt man ja auch, ich will mir das Gewissen mal erleichtern, weil man mal drüber gesprochen hat und auch mal dazu gestanden hat, was man getan hat. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass die Schuld, die man auf sich geladen hat, die Sünde, die man begangen hat, dass die vergeben wird, dass die wirklich weg ist. Also ich vergleiche das immer gerne mit so einem Konto, so einem Schuldenkonto, das wieder ausgeglichen wird und auf Null zurückgesetzt wird und man hat die
das
neue
ist ja
Chance.
Auch befreiend, ne?
So. Normalerweise ist das nicht so gut, wenn ein Konto auf Null steht.
Ach so, ja, aber
wenn
es nicht
ja.
im Minus rot steht, also genau. So ist es einfach ja auch fürs
Genau, also ich fand jetzt das Wort, befreiend. Was Sie benutzt haben, ist genau richtig. Es geht um Befreiung. Ja, also
so erkläre ich das den Kindern tatsächlich auch. Also, dass das Herz wieder befreit ist und sich leichter anfühlt.
Ja,
so, ne?
Genau.
Jetzt sagen ja viele, und das habe ich früher auch gesagt, dass, warum soll ich beichten gehen? Ich kläre das doch direkt mit Gott. Also Gott sieht doch meine Sünden, Gott sieht doch all das, was ich falsch gemacht habe. Warum braucht es dann euch noch, euch Priester, die dazwischen in Anführungsstrichen stehen?
Also da muss man nochmal, also da kommen wir nochmal zu der Grundlogik von Sakramenten. Ne? Mhm. Wir hatten das ja, glaube ich, besprochen, dass wir gesagt haben, es gibt immer einen Spender und einen Empfänger und der Spender handelt nie aus sich heraus, sondern im Fall der Priester dann in, der Fachterminus heißt in persona Christi, also an der Stelle von Christus. Das heißt, auch das Sakrament der Buße, die Beichte, ist ein Geschehen zwischen dem Pönitenten, das ist der Empfänger des Sakramentes, der Sünder, der
das?
Kommt Pönitent. Und Jesus. Ja, also der Priester ist nur Werkzeug. Also wenn man sagt, ich will das mit Gott klären, ja, genau, dafür ist die Beichte da. So.
Okay. Also braucht's tatsächlich für die Beichte?
Gut, die Kirche sagt ja. So, ich würde das auch so sehen. Es ist, also ich verstehe, dass man den Impuls hat zu sagen, ja, ich kann das doch selber mit Gott klären und dann bete ich und sage, bitte lieber Gott, verzeih mir meine Schuld. Und die Kirche sagt auch ja, das ist bei den sogenannten lässlichen Sünden, bei den kleinen Dingen des Alltags sozusagen, da geht das auch, da reicht das so. Aber bei den Dingen, die jetzt existenzieller sind, die tiefer gehen, ja, Lüge, Ehebruch, jetzt die ganz großen Sachen wie Mord und so natürlich auch. Da muss dann schon das Sakramentale her, damit wirklich im Sakrament der Beichte die Sünden bekannt werden und auch vergeben werden.
Okay, jetzt nochmal so vom Grundverständnis her, aber wenn ich, also kann ja auch sein, dass jetzt meine Beichte auch schon ein bisschen länger her ist.
Das Gesicht müsstet ihr jetzt sehen. Ja.
So, nee, aber wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt oder zu mir und sagt, hör mal, Frau Engel, ich möchte jetzt gerne nochmal beichten, könnte ich bei Pfarrer so und so, ne? So. Aber ich habe das ewig nicht gemacht, das letzte Mal bei der Erstkommunion. So, wie läuft das eigentlich ab? Also so vom Grundverständnis, auch geistig gesehen, was passiert so bei einer Beichte? Kannst du das nochmal?
Also erstmal würde ich nochmal kurz sagen, also wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde eigentlich echt gerne mal wieder beichten gehen, aber ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie das geht. Ich bin da total unsicher, ich habe ein bisschen Schiss und so. Das Beste ist einfach wirklich hingehen, ja, und dann oft gibt es ja so Beichtzimmer oder auch einen Beichtstuhl. Da muss man sich einfach selber aussuchen, was einem lieber ist. Lieber so ein Gespräch am Tisch oder
wollte ich gleich nochmal drauf kommen, gibt es ein Unterschied? Nö. Also es gibt ja dieses Beichtgespräch und Beichte, aber warum?
Nein. Also das Sakrament ist das Gleiche. Ja, das Gespräch ist halt ein bisschen lockerer, es ist ein bisschen direkter. Ich will mal sagen, es ist ein bisschen menschlicher, weil da klar wird, du hast einen echten Gesprächspartner. So. Bei der Beichte im Beichtstuhl ist ja durch dieses Gitter, dass man sich nicht sieht. Es ist ein bisschen anonymer.
Frage.
Ja.
Warum ist der Pfarrer bei dem Beichtstuhl, den sieht man ja nicht.
Ja.
So, und derjenige, der beichtet, kniet ja. Und den sieht man.
Ja, ich sehe denjenigen auch nicht.
Ja, das wollte
ich. Von außen sieht man das.
So, und alle Kindergartenkinder, also das ist auch immer so der Witz, wenn ich Kirchenführung mache mit Kitas, die sagen immer ganz oft, also zweimal ist das vorgekommen, wenn ich frage, weiß einer, was das ist? Und dann sagen die immer, Kasperletheater, weil die halt nur den Vorhang sehen. Vorhang. Bin ich immer süß, ne?
Gut, aber da muss man, das ist nicht überall so. Das ist so ein deutsches Ding mit diesen Vorhängen. Okay. Und oft ist das so, dass eigentlich auch, wenn der Beichtstuhl besetzt ist, der Vorhang ist dann auf, dass man den Priester schon sieht. Und wenn man mal in Rom war und da durch die großen Basiliken geht, da steht ja an jeder Ecke ein Beichtstuhl, wo auch einer drin sitzt, da kann man immer sehen, wer da ist.
Okay, weil die Frage war immer von den Kindern, hey, warum ist der Priester, also warum sieht man den
nicht? Ich sage immer, damit man nicht sieht, welche Zeitung der liest.
Ja, weil eigentlich wäre es ja logischer, wenn man den, der beichtet,
nicht sieht, damit es anonymer ist. So. Der sieht, Okay. Nee, aber genau. Also, um nochmal zu kommen, wir waren jetzt gerade da, also es ist von der Form ist es das Gleiche, nur eben, da muss man selber gucken, was einem lieber ist. Ja, ob man jetzt sagt, ich will das als Gespräch klassisch an dem Tisch oder ich habe das lieber in dem Beichtstuhl. Das ist eine Geschmacksfrage. So.
Haben Sie jetzt das schon beantwortet, mit geistig gesehen? Also
nein,
so
genau. Ich würde immer sagen, also hingehen und einfach sagen, ich habe wirklich das letzte Mal bei meiner Erstkommunion gebeichtet. Ich bin jetzt kurz vor der Rente. Ja. Wie geht das? Was sage ich jetzt? Ich weiß natürlich nicht mehr alles nach Art und Zahl, was ich so falsch gemacht habe. So. Und da wird der Priester dann gut helfen. Der wird dann gegebenenfalls auch fragen, wie haben Sie sich denn vorbereitet? Mit einem Beichtspiegel oder so kann man ja nochmal kommen. Und
Beichtspiegel, dann, vielleicht nochmal für die Leute, du meinst jetzt so ein Gewissensspiegel, das sind so Gewissenserforschungsfragen.
Genau. Ja. Und gegebenenfalls wird der Priester selber auch nochmal fragen. Das sind ja so drei große Bereiche, in denen wir schuldig werden. Einmal die auf Gott hin, zu den Mitmenschen, auf die Mitmenschen hin und auch auf mich selber hin. Das ist so, also weil wenn man fragt so, ja, ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht, doch. Also eigentlich sind wir ja immer auch dabei, mit den schlechten Dingen unseres Lebens so Beziehung zu zerstören. So, ne? Also entweder verliere ich mich selber oder ich schädige die Beziehung zu einem anderen Menschen, weil ich dem was tue oder eben auch zu Gott, weil ich mich von ihm abwende. Und bei der Beichte geht es eben darum, Beziehung auch wieder herzustellen.
Es stimmt genau so, was Sie eben gesagt haben.
Am
besten geht man einfach, weil, also es ist so witzig, weil genau das habe ich damals zu meinem Priester, zu meinem Heimatpriester gesagt, so, ja, was soll ich beichten gehen? Ne? Da weiß ich nicht, da war ich 16 oder was. Der sieht ja alles so. Und dann waren wir hier in Köln unterwegs mit ein paar Jugendlichen und auch dem Priester und auch bei Night Fever und so. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich mich in Anführungsstrichen überreden lassen, habe ich gedacht, ich probiere es nochmal. Yeah. Da war da ein ganz junger Mensch, da sitzen ja super viele bei Night Fever. Und da habe ich gesagt, ich war super lange nicht mehr weichen, keine Ahnung. Und dann hat er mir ein paar Fragen gestellt, habe ich immer gesagt, ja, bestimmt. Dann musste ich nachher noch den Rosenkranz bieten.
Ehrlich? Im Ganzen?
Waren auch alle von... erstaunt, weil wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, ja, habe ich bestimmt schon mal gemacht. Und er dachte, ich wäre ein ganz schlimmer
Mensch.
Also
ich frage mich jetzt nur, was Sie alles gemacht haben, dass Sie direkt einen ganzen Rosenkranz aufgebrochen kriegen.
Ich sag ja, weil ich zu einem Ja gesagt habe. Aber er hat mir auch den geschenkt, voll lieb.
Ach so, ja, das ist natürlich nett.
Aber das war so meine Erfahrung damit, ja. Nee, gut, die Frage, die sich vielleicht auch gerade so Kinder, Jugendliche stellen, ist Gott wohl beleidigt, wenn wir Sünde begehen? Also so, und will er das auch so ein bisschen für, ja nicht für sich, das, so wird Gott ja nicht denken, aber also ist er beleidigt, wenn wir uns nicht dementsprechend benehmen? Und gibt es deswegen auch nochmal diesen Neuanfang, diese Beichte, dieses Erlösende oder...
Also beleidigt im Sinne jetzt, wie wie Sie beleidigt sind, wenn Sie Ihren Willen nicht kriegen.
Wow.
So
und drei
ist Gott,
Wochen nicht mit Ihnen reden.
So, ne, also so ist Gott nicht, aber wir können Gott beleidigen, ja, indem wir eben ganz bewusst Dinge tun, von denen wir wissen, dass zum Beispiel in den 10 Geboten oder auch in den verschiedenen anderen moralischen Regeln, die wir haben, wir eben die rote Linie übertreten haben, obwohl wir genau wissen, dass Jesus uns was anderes gelehrt hat. So, dann ist das, würde die Kirche sagen, ja, das ist eine Beleidigung Gottes, weil Gott gibt dir einen Weg zum Leben vor. Gott will dich immer in die Freiheit führen, Gott will dich immer in der Liebe halten. Und durch die Sünde gehst du genau da raus. Erstmal, du wirst unfrei, ja, weil du dich bindest in der Schuld, du verlässt die Liebe, weil du etwas tust, was in sich nicht gut ist. Das kann nie von Liebe durchdrungen sein, etwas, was in sich nicht gut ist. Und was war das andere? Was habe ich denn gesagt? Freiheit, Liebe. Ja, und das andere auch. Habe ich jetzt vergessen. Ja, aber das, also das ist genau damit gemeint. Ne? Also man beleidigt Gott im Prinzip dadurch und am Ende sich selber auch, weil man ja auch weiß, was eigentlich gut für einen ist und das nicht tut. Und man nimmt sich selber eigentlich damit auch nicht so richtig ernst. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ne? Voll. Gibt es denn einen Unterschied zwischen Schuldgefühle? Mhm. Und wirklich, also ein wirklicher Sünde, also gibt es da überhaupt noch, ja?
Ja, weiß ich nicht. Also müsste man überlegen, was meint jetzt Schuldgefühl und was meint Sünde? Ich kann ja auch, wenn ich was Gutes tue, trotzdem Schuldgefühle haben. Also angenommen, ich habe gesehen auf der Straße, wie Sie jemanden abgestochen haben. Ja, und ich gehe jetzt zur Polizei
das
und sage...
Das sehen Sie tagtäglich.
Nee, und ich sage, ich habe gesehen, die Frau Engel war das. So.
Petze.
Ja, genau. Also dann kann man sagen, in sich ist das jetzt ja gut, dass ich der Polizei gesagt habe, wer da jemanden abgestochen hat, damit die Gerechtigkeit ihren Weg findet. Und trotzdem kann ich Schuldgefühle haben, weil ich denke, ich habe die Frau Engel jetzt da ans Messer geliefert. So. Schuld ist was anderes, ja. Schuld ist jetzt nicht von Gefühlen oder so abhängig, sondern Schuld ist am Ende durchaus auch objektiv, weil man sagen kann, jemanden umbringen, ja, das ist Sünde. Lügen, ja, das ist Sünde.
Mhm. Also stimmt, also diese Schuldgefühle sind mit unseren eigenen Emotionen behaftet,
so,
ne?
So, also dass unsere Schuld sich auch so, genau, also und dass unsere Schuld sich auch äußert in, wie Sie das vorhin schon mal gesagt haben, in einem schlechten Gewissen oder eben auch in Schuldgefühlen, ja klar. Aber es gibt ja auch ganz oft, dass wir Menschen Schuld auf uns laden und eben kein schlechtes Gewissen haben und keine Schuldgefühle haben.
Mhm.
So. Da brauchen Sie gar nicht so zu gucken.
Ja. Das ist genau unser Thema hier.
Ja, soll ich mal auspacken?
Nee, aber hör mal, das haben Sie aber schön erklärt jetzt anhand des Beispiels.
Danke.
Weil das war mir jetzt auch noch gar nicht
so. Sind Sie so nett heute? Ist das, weil die Sonne jetzt so nach so langer Zeit mal wieder scheint?
Das ist Fastenzeit. Ich habe mir vorgenommen, nee, habe ich nicht. Nee, aber weil ich mich das nochmal gefragt habe bei der Frage, die ich da aufgeschrieben habe, weil mir das selber nicht so klar war. Ja, okay, hört sich logisch an. Warum ist es denn wichtig, das haben wir eben noch mal so ein bisschen gehört, das vor Gott zu bringen, vor dem Priester, der dann stellvertretend da sitzt, das laut auszusprechen? Also das ist ja noch mal so ein bisschen mit der Anfangsfrage so, ja, der sieht das ja, aber also warum ist es wichtig, Dinge, die nicht richtig laufen, laut auszusprechen?
Also da geht es jetzt dann, also da geht es dann ein bisschen schon auch um die Formalien so einer Beichte. Also das Grund...
Aber da waren wir ja eh noch dran eigentlich, oder?
Ja, wir sind aber, glaube ich, ganz organisch gesprungen. Wir hatten ja gesagt, also ein Sakrament hat Spender, Empfänger, das hatten wir besprochen, aber ein Sakrament hat halt immer auch Materie und Form. Ne? Mhm. Und die Materie der Beichte ist das Sündenbekenntnis des Pönitenten, der also kommt und seine Schuld bekennt. Und das geschieht eben vermittelt durch Sprache. Insofern muss es ausgesprochen sein, weil sonst säßt das Gegenüber da. Ja, okay. Also ich kann ja oft ihre Gedanken erahnen. Auch das ein oder andere, was sie auf dem Kerbholz haben. Aber alles natürlich nicht.
Und insofern, Pönitenten, das war ja das, also ich bin das, ne? Der Sündige.
Ja, ich
der,
auch.
Ja, ja, jeder, aber der Sündige, der zur Beichte geht. Genau. Pönitent.
Ja, und genau. Und die Form, um das eben, um das noch zu sagen, die Form ist dann eben die sakramentale Lossprechung, ne? Die sogenannte Absolutionsform.
Hör mal, es ist hier Wahnsinn, das ist schon
mal, mein nächster Punkt. Bälle zuwerfen,
Weil ich möchte schon nochmal jetzt klar haben für die Leute den Ablauf.
Mhm. Ach so, nochmal, also normalerweise, wenn es dir jetzt im Game richtig drin ist.
Hey, Chef.
Ja, nee, das vielleicht jetzt nicht.
Ja.
Nee, also man kommt rein und im Prinzip beginnt das Ganze erstmal mit einem Kreuzzeichen.
Okay.
Dass man erstmal so macht, ne? Also um erstmal deutlich zu machen, das ist ein Gottesdienst, den man feiert. Das ist ja nicht nur ein Gespräch, sondern deshalb, wie jede Form von Liturgie, jeder Gottesdienst beginnt das mit dem Kreuzzeichen. Und jetzt gibt es, theoretisch ist das so vorgesehen, dass es sogar noch eine kleine Schriftlesung gibt, dass es ein vorbereitendes Gebet auch des Beichtenden gibt, dann das Bekenntnis und dann die Lossprechung, nochmal so ein Reuegebet, ne? Bitte um Barmherzigkeit, dann die Lossprechung, dann auch nochmal ein Dankgebet und dann macht derjenige die Buße.
Macht aber im Alter keiner wahrscheinlich.
Natürlich nicht, so, ne? Das geht dann alles ein bisschen schneller, deswegen ist das runtergefahren auf die Basics. Kreuz, man sagt vielleicht kurz Hallo, oder im Beichtstuhl tatsächlich, da verzichte ich auch auf so guten Tag oder so, sondern da fange ich, derjenige kniet sich hin und dann sage ich sofort im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ja, finde ich logisch, das machst du beim Beichtgespräch aber nicht.
Nicht, weil das ein anderes Setting ist. Mhm. Ja. Und es gibt schon auch andere, die das anders machen, deshalb ich mache es halt so. Und dann in der Regel sagt derjenige oder diejenige, der Beichtmensch, sagt dann meine letzte Beichte war dann und dann, in Demut und Treue bekenne ich meine Sünden und dann geht's los und dann wird das aufgezählt. Und
ist das ein wichtiger Faktor, das zu sagen, wann die letzte Beichte war?
Also es ist für das nachfolgende Gespräch oder vielleicht auch für das Zwischengespräch nicht ganz verkehrt, weil du natürlich an der Angabe, wann die letzte Beichte war, ein bisschen abschätzen kannst, okay, wie ist der generell in dem Game Beichte unterwegs? Ist
das jemand, weil ich jetzt der letzte Woche schon gebeichtet habe, ich habe jemanden umgebracht und jetzt wieder ist
dann,
so.
Das wäre sehr schwierig. Das sind aber Sonderregeln, da können wir nochmal drauf kommen.
Ja, komme ich auch.
Also ich als Priester merke dann einfach, okay, da kommt jetzt jemand, die Person war letzte Woche schon da, deswegen ist das Sündenbekenntnis relativ kurz und knapp in der Regel und wird sich auf bestimmte Bereiche beschränken. So, während wenn jetzt jemand kommt und sagt, meine letzte Beichte war vor Weihnachten und wir haben jetzt aber schon Oktober wieder, dann weiß ich, da ist ziemlich viel gelebtes Leben. Und wenn dann nur zwei Punkte kommen, dann würde ich schon auch nochmal sagen, wie ist denn das Verhältnis zu Gott? Wie ist das Verhältnis zu dem Menschen? Um da nochmal zu gucken.
Also es gibt von diesem Beichtvater, so nennt man das doch? Im Alten. Ja. So, ne? Gibt es auch Nach- und Rückfragen? Das ist normal.
Ja, also es kommt drauf an. Manchmal ja. Ne? Manchmal auch Verständnisfragen, ne? Wenn es darum geht. Manchmal erzählen die Leute sehr viel, dass man dann auch nochmal den Kern rausarbeitet. Was ist jetzt eigentlich das Schuldhafte? Gibt es überhaupt was Schuldhaftes? Manchmal kommen die Leute auch, weil die eigentlich nur reden wollen. Und dann ist jetzt gar nicht von Schuld die Rede. So, und da ist jetzt auch gar nichts Schuldhaftes vorgefallen. Da muss man auch sagen, ne? So, Wo soll jetzt hier die Sünde gewesen sein? Das ist eine total belastende Situation. Verstehe ich, Sie sind krank, so und so oder so. Ne? Aber da müssen Sie nicht für beichten. Und da kann man am Ende einen Segen geben oder so. Da muss man auch nochmal gut unterscheiden. So. Aber dafür ist die Angabe, wann war man das letzte Mal beichten, einfach ganz gut, um ein bisschen zu hören, so wie viel Leben liegt jetzt dazwischen? Wo kann man da nochmal gucken? So. Ne?
Okay, und dann habe ich 3, 4, 5 Sachen gesagt. Vielleicht auch oder mehr, auch vielleicht mehr, auch weniger.
Genau.
So.
Und dann ist das ein bisschen, das ist dann ein bisschen eine Typfrage. Das ergibt sich aber auch aus der Situation, auch wie die beichtende Person dann drauf ist, ob man vielleicht zwischendurch schon ins Gespräch kommt. Vielleicht auch, ob das jemand ist, der öfter zu einem zum Beichten kommt. Dann ist da ja auch eine gewisse Beziehung, wo man auch nochmal anders dann sprechen kann. Also wenn ich zum Beispiel weiß, Sie kommen alle 4 Wochen und es gibt im Prinzip immer die gleichen Themen, die Sie haben, was normal ist, dann kann man vielleicht nochmal bohren und kann sagen, hast du nochmal geguckt? Warum konntest du denn jetzt in der und der Situation wieder die Beherrschung nicht bewahren? Ne?
Was, wieder hier die Themen von uns ab.
Was hat sie denn da wieder getriggert, ne, dass sie dem anderen Menschen, der eigentlich gar nichts getan hat.
Oh, so. Leute, ich möchte hier raus.
Nee, aber so, weißt du, ne, dann kann man auch nochmal in eine Rücksprache gehen.
Das ist auch noch eine Frage hier, die muss ich nochmal eben einschieben.
Ja, warte, okay, wir sind mal über, weil sonst vergessen wir jeden Strang zu Ende zu führen. Kann aber auch sein, man lässt erstmal das Bekenntnis durchlaufen und geht dann nochmal ins Gespräch. Auf jeden Fall wird der Beichtvater in irgendeiner Form was dazu sagen. So, ja. Nicht urteilend oder so. Also nicht im besten Fall nicht urteilend, aha, ja, sondern nee, das ist auch nicht so meine Art, sondern eher im Sinne eines geistlichen Impulses, wie man jetzt diesen Neuanfang, der mit der Beichte eben ja auch ist, wie man den jetzt wirklich auch geistlich und ganz alltagsnah leben kann. So.
Und wenn das dann passiert ist, dann ist diese Lossprechung
die
da.
Die Absolution, genau.
Und das läuft wie ab? Wie stellen wir das vor?
Nun, also wenn das Sündenbekenntnis gelaufen ist und die Reue ausgesprochen ist und dann spricht der Priester diese Formel, wie sie vorgesehen ist.
Okay, das ist eine Formel, die da ist.
Die ist fest, so. die ist festgelegt, ne? Und das endet dann eben mit, ne, und so spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Und dann mache ich
ein Kreuzzeichen.
Auch nochmal ein Kreuzzeichen, dann ist vorbei.
Ja, und da kann man, je nach Setting, ne, man kann während dieser, während der Lossprechung, da ist ein Gebet auch noch davor, ne? Gott, der barmherzige Vater, ne, kann man die Hände auflegen oder durch das Gitter die Hand so hochhalten, einfach als Zeichen dafür, da passiert jetzt was, kann er auch es lassen. Meistens kniet der Pönitent dabei.
Das ist mein neues Lieblingswort irgendwie.
Pönitent ist ein schönes Wort. Ja, ist ein schönes Wort. Und genau, und dann ist das eigentlich fertig. Okay. Und dann verabschiedet man sich ganz freundlich. Gelobt sei Jesus Christus und dann war's das. Mhm. Ja. Und achso, es gibt natürlich noch eine Buße, immer. Ne?
Und ich sage in Ewigkeit Amen.
Ja. Oh, ja. Ne? Also bevor die Lossprechung erteilt wird, gibt es eine Buße. Da kann man gemeinsam drüber sprechen. Was wäre das denn? Zum Beispiel, keine Ahnung, das war jetzt eine Sünde, die hat einen anderen Mitmenschen getroffen. Da kann man sagen, was könnten sie denn tun?
Heißt,
als geistliches
Entschuldigung
Werk.
Oder also so?
Nee, das jetzt nicht mal, sondern es bleibt eher ein Werk im Verborgenen, was Geistliches, ne? Eine Kerze anmachen für den.
Rosenkranz
beten. Sowas, ne? Was beten für den oder mal sagen, ich gehe mal einmal für den in die Messe, was weiß ich, sowas. Ne?
Ach, okay. Ja, aber okay, dann haben wir nochmal den Ablauf klar. Ja. Fand ich jetzt auch nochmal interessant, weil ich gehe ja jede Woche.
Ja, schön wäre es.
Ja, aber das wäre jetzt wirklich nochmal gut. Jetzt die Frage, die Sie eben schon angedeutet haben. Kann man immer wieder, Sie sagten ja, Frau Engelkäbe, immer wieder mit den gleichen Sachen. Kann man immer wieder mit den gleichen Sachen kommen?
Ja, natürlich.
Ja, aber verstehe ich nicht, weil...
Ja, aber Frau Engel, jetzt guck doch mal ehrlich auf dein Leben.
Ja, natürlich begehst du auch immer wieder die gleichen Sachen, das ist klar. Aber die Frage ist ja... wo liegt dann mein Verhalten, also mein Besserungsverhalten? Weißt du, wie ich meine? Ich kann mich ja bemühen und natürlich klappt das vielleicht beim ersten und zweiten Mal nicht, aber wenn jetzt jemand seit 3 Jahren zu Ihnen kommt, immer, was dann? Also
Ja, es gibt Leute, die ziehen 7 Jahre Dinge durch.
Chef und ich sind gerade im verflixten Sinn.
Nee, also ja, das hat, also da muss man natürlich auch mal sagen, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie oft gehe ich denn dann dahin? Wenn ich jetzt nur. Also die Kirche schreibt vor, ist ein Kirchengebot, mindestens einmal im Jahr in der österlichen Zeit, da gehört die Fastenzeit schon zu, also von Aschermittwoch bis Pfingsten in der Zeit, einmal muss jeder Katholik, jede Katholikin beichten gehen. Mhm. So, das Mindestmaß. Da kann ich natürlich jetzt keine große Veränderung meiner alltäglichen Routinen durch erwarten. Ja, sondern das ist wie beim Sport, wenn ich einmal 3 Kilometer, 5 Kilometer, was weiß ich, gelaufen bin, heißt das nicht, dass ich ab morgen Marathonläufer bin, ja, sondern da muss ich für trainieren und das ist so, ne? Und das ist mit dem Beichten ja genau das Gleiche. Deswegen ist eigentlich gut, die Abstände kürzer zu halten, nicht einmal im Jahr. Gut ist, ich glaube, also wirklich gut ist einmal im Monat. Das ist voll okay, ja. Und das dann immer in den Blick zu nehmen. Und dann, also es schadet dann auch nicht, wenn man wirklich einen festen Beichtvater hat, weil man dann einen Weg gemeinsam geht und eben über diese Dinge auch sprechen kann und auch sagen kann, ja, ich habe das letztes Mal schon gebeichtet, ich weiß, aber ne, ist mir wieder passiert, hat mir nicht geholfen, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, wie kann ich es nochmal anders probieren? Und dann bleibst du da dran und dann ist das, dann ist es ein Weg, dann ist es eine Übung und dann habe ich eine echte Chance, dass dass da wirklich auch, ich, wie Sie das vorhin gesagt haben, also glaube ich, Fortschritt oder so, ne, oder Lernerfolg, wie auch immer, dass sowas da ist, ne? Aber das ist, ne, die Dosierung macht das Medikament, ne? Also ich muss dann das auch regelmäßig in Anspruch nehmen, wenn ich auch möchte, dass das eine dauerhafte Veränderung auch in mir ermöglicht und auch bewirkt.
Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, man muss ja nicht zu dem Pfarrer vor Ort gehen, Nein. den man vielleicht, weiß ich nicht, ne, seit der Erstkommunion schon kennt ja. oder mit dem man befreundet ja. ist oder, sondern man ja. kann sich seinen Beichtvater, ja. wie nennt man das anders? Das ist wirklich ein bisschen alt.
Pönitenziar.
Ach Gott, nein, ehrlich jetzt.
Das wäre der Fall.
Mach mal beides hintereinander.
Es gibt den Pönitent und den Pönitenziar.
Könnte ich dir schon nicht ja. wiedergeben. Okay, also das da.
Was wollte ich jetzt? Kann auch sagen, Beichtpriester, wie auch immer.
Ja. Also, dass man sich den frei wählen kann. Ne? Also
ja, das nun, ich, das, ich, ja, auch das sowieso. Bei der Beichte geht es immer um Freiwilligkeit. Ja. Du kannst ja nicht, also die Kirche sagt, das Gebot ist, du sollst einmal im Jahr, aber gezwungen wird man ja nicht. Ne? Kommt ja nicht irgendwann die Ausweiskontrolle, wann der letzte Beichtstempel drin war. So, ne? Also, das kommt ja nicht. Und ja, da muss man, glaube ich, ein bisschen gucken, was man möchte. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass die Leute sagen, nee, ich kenne den so gut, ich arbeite hier mit dem zusammen oder auch Freunde oder so, die dann sagen, hör mal, nee, bei dir gehe ich nicht beichten, kannst du mir sagen, wo ich beichten kann? Ich selber gehe auch nicht bei meinen Freunden beichten. So, nicht, weil ich nicht glaube, dass die nicht sich ans Beichtgeheimnis halten oder dass die dann denken, was ist das für ein komischer Typ, aber es verändert natürlich eine Beziehung. Das ist so, ne? Wenn man jemanden so tief, ungeschminkt in die eigene Seele auch gucken lässt, das muss man wollen. So, und es gibt Leute, die wollen das. Also es gibt auch Leute, die sagen, hör mal, ich kann nur bei dir beichten, weil wir kennen uns so lange, wir kennen uns so gut, dir vertraue ich so sehr, okay. Hier mache ich mich jetzt selig auch nackig vor dir.
Das wollte ich nämlich sagen, man macht sich ja nackt, ne? Also man zeigt ja, sich ja genau. unglaublich verletzlich, ne? Also
wie im Garten Eden.
Ja.
Ne? Der Mensch ist nackt vor Gott.
Ja, und da ist
versucht
ist
seine
ja
Blöße zu bedecken, aber es hilft
so
nichts.
Einfach, ja. ne? Also ja. das ist ja das.
Das ist ja auch immer das Interessante. Wenn wir sündigen, schämen wir uns nicht. Danach dann schon.
So, oh, ne? Wieder ein kluger ja. Spruch, Pfarrer Grütt.
Wahnsinn. Ne?
Also würden Sie sagen, Beichte ist nicht nur was für fromme Leute, ganz im Gegenteil. Ne? Also
Beichte
so
ist für alle.
Ja,
es gibt auch es gibt Studien, es gibt viele wissenschaftliche Äußerungen auch, dass also unsere Gesellschaft ist ja schon auch krank. So, ja, also ja. die Menschen, ja, nee, also ganz im Ernst, die Menschen sind tief in ihren Seelen ja ganz oft echt sehr dunkel und sehr verzweifelt und sehr beladen und sehr unfrei. Und es gibt Autoren,
sehr
die sagen,
verletzte.
Ja, wenn, genau, verletzt auch, wenn die Leute regelmäßiger dieses heilende Sakrament in Anspruch nehmen, dann ging es auch ihrer Seele besser. Ja? Also deswegen gehört die Beichte auch zu den sogenannten Sakramente der Heilung. Weil da geht es ja nicht drum, draufzuschlagen oder so, sondern wirklich, dass etwas, was dunkel ist, wieder hell wird, dass etwas, das verletzt ist, heilen kann. Und ich glaube das auch. Also, dass also wirklich, wenn du da regelmäßig dranbleibst, dir Vergebung zusagen lässt, eine Chance auf Neubeginn hast, echt Neubeginn, ja, dass das ganz viel mit dir, mit deinem Blick auf dich, auf die Welt, auf Gott und auch mit deiner Seele macht.
Mhm. Zwei Fragen habe ich noch ja. einmal dazu passend, nämlich, das wird also nicht verglichen, aber also diese sich von der Seele irgendwie befreit machen und, ne? Also das ist ja in Seelsorgegesprächen so, ganz oft sagt man ja, boah, jeder bräuchte heute einen Psychologen oder so, weil ja ganz viel, wie sie gerade schon gesagt haben, irgendwie so in die Seele gefressen wird. Also man ne, versucht alles mit sich auszumachen und so. Und gerade wenn man darüber spricht, das kriege ich auch ganz oft als Rückmeldung bei Seelsorgegesprächen, dass das ja einfach gut tut. Und ich finde, die Beichte setzt ja noch einen drauf.
Ja, genau.
Das ist ja das Schöne.
Genau.
Ne?
Also das ist, das, um das auch nochmal also wirklich zu sagen. Ne? Also Beichte ist eben nicht nur ein Gespräch, sondern es ist ein sakramentales Geschehen. Das heißt, wir hatten das ja in der ersten Folge auch gesagt, Gott handelt direkt an dem Menschen, der da kommt. Ja? Und was tut Gott? Er nimmt die Sünde weg, er vergibt und verzeiht, ja, und sagt, du bist frei von deinen Sünden. Also die Lossprechung heißt ja nicht, Schwamm drüber und wir reden nicht mehr drüber, sondern heißt, ich spreche dich los. Mhm. Ja, also ich nehme das alles weg. Ja, und das tut dann nicht der Priester, sondern Jesus tut das. Der Priester ist nur das Werkzeug. Und dieses, ich spreche dich los, das ist ja durch nichts zu toppen. Das kann kein Therapeut, das kann kein Arzt, das kann ich nicht selber.
Und
das,
wenn Sie das so sagen, dann. Und Sie haben ja letztens darüber auch gepredigt, ausnahmsweise habe ich es mal zu ihr.
Ja, schön.
Nee, aber da wird das ganz klar. Und dann stellt man sich wirklich die Frage, sind wir blöd, dass wir das nicht in Anspruch nehmen?
Ja,
sag
ich immer, jeder, der das nicht macht, ist doof. Wirklich. Also, weil... Ich kann die Dinge, die ich kaputt gemacht habe, ja, zwischen mir und zwischen Gott und auch zwischen meinen Mitmenschen immer nur zum Teil auch wieder gut machen. Zwischen Mitmenschen manchmal gar nicht, da habe ich ganz vieles nicht in der Hand. Wenn der andere sagt, ich verzeih dir das nicht, dann ist der Schaden da. Aber die Schuld, die kann ich trotzdem loswerden. Und das kann nur Gott. So, ja.
Aber man dürfte, finde ich, sich auch nicht darauf ausruhen, weil das fand ich eben ein bisschen irritierend, dass man dann so sagt, ja, dann sollst du den Rosenkranz beten oder so und so.
Ja.
Und nicht, ach, vielleicht entschuldige ich mich bei demjenigen auch.
Das ist ja was anderes nochmal. Das ergibt sich aus dem Gespräch. Das ist aber dann, das kann aber nicht die Buße sein.
Okay.
Ja? Oder kann man vielleicht machen, weiß ich aber nicht. Also die Buße soll ein geistliches Werk sein, aber natürlich kann man sagen, keine Ahnung, Sie haben Ihrer Mutter 20 Euro aus dem Portemonnaie genommen, aus der Handtasche.
Mama, das stimmt nicht, das waren 50.
So. Ja, und dass man dann sagt, hör mal, Frau Engels, meinst du nicht, das wäre gut, du gehst mal zu deiner Mutter und sagst, Mama, tut mir leid, so, ne, tut mir leid, ich hatte aber an dem Tag, ich brauchte noch, ja, ich wollte noch,
Schokolade,
weiß ich nicht,
irgendwie
was kaufen, hatte nichts, ich hätte fragen sollen, ist blöd, hier hast du nicht nur die 20 Euro, sondern ich entschuldige mich
okay.
auch. Ja, klar, kann man machen, aber das wäre jetzt als Buße eigentlich nicht gut. Also, weil die Buße ist jetzt eigentlich nicht eine Bedingung, die man jetzt noch erfüllen muss, damit das kommt, sondern die Buße ist eigentlich ein Werk, das man tut, um auch Gott nochmal zu zeigen. Ich meine,
also ein geistliches
Werk.
Das
ist ein geistliches Werk,
okay.
So.
Ja, jetzt zum Ende der Folge.
Ja,
eine
wobei...
eine der wichtigsten Fragen, glaube ich, die sich jeder stellt. Wirklich.
Okay.
Wirklich.
Ja.
Höre ich nämlich auch ganz oft.
Ja.
Stell ich mir
dürfen Sie wirklich nichts sagen?
Nee, ja, das sage ich immer den Kindern. Sag ich, nee, dann ist ja sein Job los.
Ja, das stimmt.
Nee, aber was ist, wenn jetzt wirklich jemand zu Ihnen kommt, Sie dürfen ja nicht sagen, wer was gesagt hat, das ist ja klar, Beichtgeheimnis und so, aber der jetzt wirklich was Schlimmes gesteht, beispielsweise Mord.
Ja.
Was dann? Also das fragt sich ja wirklich jeder.
Ja, also es kommt darauf an,
dürfen
was
Sie dann
das Schlimme ist.
Ja, Mord, genau. Sagen wir Mord.
Mord, ja, Mord ist ein Problem. Mord kann der Priester tatsächlich nicht einfach so vergeben, sondern braucht dafür die Erlaubnis des Heiligen Stuhls. So, das macht das Ganze dann sehr kompliziert. Das heißt, du musst dem Pönitenten sagen, ja, ich habe das jetzt gehört. Man würde wahrscheinlich auch dann versuchen, darüber zu sprechen, dass der Pönitent sich eben gegenüber der Polizei oder den ermittelnden Behörden eben auch zu erkennen gibt und sich stellt. Tut er das oder hat das vielleicht ja auch schon getan? Es kann ja auch im Gefängnis eine Beichte sein oder so. Dann müsste aber trotzdem man dem sagen, so, hör mal zu, ich muss jetzt erstmal nach Rom schreiben. Ich muss darum um die besondere Vollmacht bitten, eben auch von dieser Kapitalsünde zu absolvieren, also loszusprechen. Komm bitte in 4 Wochen wieder und frag, ob die Erlaubnis schon da ist. Das echt ist ein bisschen cringe,
also,
ist mir
aber
klar.
Sie dürften jetzt nicht zur Polizei gehen, weil das...
Nein, das ist nett. Das ist ja nochmal was ganz anderes.
Ja, weil also, das belastet Sie ja auch, wenn Sie das Wissen haben.
Das ist... So, ganz verschiedene. Also, das wäre das jetzt, ja? Und da müsste man eben das nach Rom schreiben und würde dann die Vollmacht bekommen, eben auch so ein Kapitalverbrechen jetzt zu vergeben.
Crazy.
Und dann käme der Pönitent wieder und dann würde man sagen, jo, der Wisch ist da und die Reue ist ja offensichtlich auch da. Ne? Wir nehmen mal an, die Beichte war jetzt im Gefängnis. Und dann kann man das vergeben. So. Was das jetzt mit mir macht, als derjenige, der ich das höre, das ist ja nochmal was anderes. Also wir haben das gut gelernt in unserer Ausbildung, wie wir mit den Dingen, die auch schon mal belastend sein können, wie wir damit umgehen. Ich kann natürlich anonymisiert auch mit anderen Priestern darüber sprechen, kann sagen, hör mal, mir ist das jetzt so, wie hast du sowas schon mal gehabt, wie bist du damit umgegangen? Oder ich kann sagen, ne, das beschäftigt mich, das geht mir ein bisschen nach. Man hat eine geistliche Begleitung, wo man solche Dinge auch ansprechen kann. Aber es gehört unabdingbar zu jeder Form von priesterlicher Professionalität dazu, dass man mit niemandem erkennbar darüber spricht, dass man auch den Pönitenten das nie merken lässt. So, das heißt, wenn Sie mir jetzt irgendwas ganz Schlimmes beichten würden und Sie würden das nächste Mal, wenn wir uns treffen, merken, ich kann Ihnen gar nicht mehr in die Augen gucken und so, dann dann hätte ich ein Problem. Da müsste ich lernen, anders damit umzugehen. Ja. So, ja. Denn das darf ja nicht sein, dass am Ende jemand kommt, Vergebung bei Gott sucht, ich bin dann nur das Werkzeug und am Ende bleibt über mein strafender Blick. Hm. So, das geht nicht. Ja, also das müssen wir einfach können. So, das darf man aber auch von seinem Beichtvater verlangen, dass der das kann. Ja, und dann auch nochmal, was die Leute ja immer fragen, darfst du nicht zur Polizei gehen? Nein, das Beichtgeheimnis, das sogenannte Beichtsiegel, ist absolut unantastbar und es gibt, dann kommen die Leute immer mit den allermöglichsten Fallkonstellationen, es gibt keine einzige denkbare Fallkonstruktion, in der das anders wäre. Es gilt absolut, Punkt, immer. Ja, und würde ein Priester das Beichtsiegel brechen, würde er augenblicklich exkommuniziert. Der ist nicht nur seinen Job los, sondern der ist sofort raus aus der Gemeinschaft der Kirche. Warum?
Ach, okay.
Warum?
Ja, weil er das höchste Gebot wahrscheinlich gebrochen hat.
Ja, aber warum ist das so wichtig? Warum sagt das die Kirche, so wichtig ist, kann wir nehmen ich,
ja,
das so ernst?
Okay, Idee. Weil er ja in der Beichte stellvertretend für Christus steht so. Und das einfach ganz ja nicht
genau
sein kann.
Ganz genau. Oh, ja. Okay. Also und das ist eben auch wichtig, das deutlich zu machen, dass die Leute das verstehen. Die Beichte ist kein zwischenmenschliches Geschehen, sondern es ist etwas zwischen Gott und dem Menschen.
Gab es das schon mal bestimmt? Ne?
Ja, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt keinen Fall. Es gibt eher Heilige, die haben sich umbringen lassen, weil sie sich geweigert haben, das Beichtgeheimnis zu brechen. Ja, der heilige Johann Nepomuk zum Beispiel, der auf jeder Brücke steht, der ist so einer, ne, der sich geweigert hat, die Beichte seiner Frau auszuplaudern, weil der Mann gedacht hat, die geht fremd oder so. Und dann haben sie ihn gequält und was weiß ich. Und am Ende im Fluss versenkt, ja.
Aber also, es ist ja auch spannend. Ne? Also ich würde auch hier anschauen.
Ja, das wäre genau das Richtige. Für sie Mäuschen spielen im Beichtstuhl, ja, das glaube ich.
Ja, also sie
und dann
dürfen
irgendwann
ja
so, das wusste ich.
Ja, also erzählen mir nichts Neues, würde ich sagen.
Ja, ja,
so.
Ja,
aber das ist ja nochmal, okay. Also sie dürften auch, also wenn Freunde jetzt sagen, hör mal, ja, aber was war denn das Schlimmste, was du jemals gehört hast? Da darfst du eigentlich,
in die Richtung. Ich höre jetzt seit 12 Jahren Beichte, da weiß ja keiner, wer das gebeichtet hat. Also wichtig ist, wenn du was erzählst, so was im Rahmen von Beichte ist, das muss also so
verjährt und
abstrakt
anonym sein,
dass man überhaupt nicht auf die Idee kommen kann, wer könnte das gebeichtet haben. Also wenn ich jetzt sage, ja, eine, die hat mal bei mir gearbeitet, mit der war ich auch viel im Internet unterwegs und die saß dann irgendwann mal im Beichtstuhl und hat da was erzählt und dann dachte ich immer so, boah, Mädchen, so,
das
ne?
wusste ich doch schon alles.
So, dann so, ne? Aber wenn man jetzt sagt, so in einem allgemeinen Gespräch wird gefragt, ja, hat bei Ihnen schon mal jemand einen Mord gebeichtet oder so?
Darf ich das jetzt so radiomäßig, podcastmäßig mal fragen?
Nein.
Oh Mann. Weil eigentlich würde mich das schon interessieren, irgendwie so das... Was lustigste ist das falsche Wort, aber so das wurde denkst du.
In der Beichte wird viel gelacht.
Ja.
Ja, also vor allem, also ich, auch wenn ich beichten gehe, dann wird auch viel gelacht, weil ich
bin ja sehr humorlos.
Ja,
Mensch.
Genau. Ja, nee, weil ich kann auch einfach dann gut über mich selber lachen. Ne? Also man muss die Sünde ernst nehmen, ist schon klar, aber manchmal ist es halt auch einfach, da denkst du so, boah, du bist so ein Idiot. So,
ja,
denken sie ganz oft. Ne? Und dann darf man auch mal lachen. Also ich weiß, also ich hatte mal, das kann ich glaube ich erzählen, in Kevela eine Beichte, da war ich aber auch noch Student oder so. Da war so viel los.
Stopp, dass waren Sie der Panitente?
Ich war der Pönitent.
So.
Und dass dann ein anderer Priester, der da auch in der Beichtschlange saß und beichten wollte, der hat dann spontan einen anderen Beichtstuhl bedient und hat gesagt, ich helfe ihm mal eben mit, damit das hier ein bisschen vorangeht. So, da bin ich dahin und der war richtig cool. Ich weiß leider nicht, wie er heißt, wer er ist. Wir haben uns nie wieder gesehen. Der wird ein Kaplan gewesen sein, nehme ich an. Der war noch relativ jung. Aber das war, also es war total ernsthaft, es war geistig wirklich toll. Aber wir haben unfassbar viel auch gelacht. So, das war einfach ein sehr befreiendes Erlebnis auch von Beichte. So, ne? Also ich habe ja auch also 9 Jahre nicht gebeichtet. Bei der Erstkommunion und dann nicht mehr. Habe auch gedacht, was soll ich jetzt damit?
Obwohl sie doch immer den Wunsch hatten, Priester zu werden.
Ja, 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 ja. Bis mein Heimatpfarrer, dann, der hat dann nämlich auch gesagt, der hat gesagt, ja, meinst du nicht, du solltest das vielleicht mal wieder anfangen. So. Und da hat der Teufel ja noch mit aller Gewalt versucht, mich von der Beichte abzuhalten.
Weil?
Ja, weil an dem Tag, wir wollten dann nach Kevela fahren, so, weil ich war auch nicht bei meinem Heimatpfarrer, sondern er hat gesagt, ich nehme dich mit zu meinem Beichtvater, der saß damals in Kevela, der ist da nicht mehr. Und ist ja jetzt auch schon echt lange her.
Sie sind ja jetzt auch alt.
Das ist schon wirklich lange her. dann hatte ich an dem Tag, ich hatte Fieber und alles. Also wirklich. Und dann hat mein Heimatpfarrer gesagt, der hat dann gesagt, ja, Das ist der Angriff von außen. Wir ziehen das jetzt aber durch. Und vielleicht war das auch wirklich ein bisschen vom Kopf her, weil danach ging es mir wirklich wieder gut.
Ja,
vor allem, weil wir haben uns auch dann belohnt, das haben wir die ganze Zeit gemacht, sind wir zusammen nach Kevela gefahren. Es gab nach der Beichte, sind wir immer ins Café und dann gab es ein Stück Torte.
Ach,
weil die Engel sich freuen, heißt ja auch im Evangelium, ne? Die Engel freuen sich über jeden Sünder, der umkehrt.
Ja, so freue ich mich immer über jeden Sünder, Chef, der...
Ja.
Ja, weil ich ja der Engel bin, der sie, umkehrt und...
Ja, danke. Leute, streicht die Bemerkung einfach aus dem Podcast, weil bis gerade ging es ganz gut.
Ich finde es schon logisch. Ja gut, aber ich glaube, also dann habe ich schon alles erfragt. War sehr aufschlussreich.
Ja, oder? Ich weiß nicht, was wir noch nicht besprochen haben, ist, also was ist eigentlich Sünde?
Haben wir noch nicht?
Mm-mm.
Auch nicht im Vergleich eben mit der Schuld?
Ja, nicht so richtig. Was ist eigentlich Sünde?
Willst du jetzt die Definition wissen?
Nee, einfach mal so überlegen.
Was
ne?
ist Sünde?
Also erstmal, dass man so denkt, so, also weil die Leute sagen, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht, das, darum geht es auch nicht nur, sondern Sünde passiert ja auch im Kopf schon. Also es sind Gedanke, Worten,
stimmt, Worte und Werke.
Und Werke. Mhm. Ja, also schon alleine, wenn ich permanent hasserfüllt durch die Gegend renne und sage, boah, der ist so ein mieses, mickriges Frettchen. Ja, das ist ja schon, das ist schon Sünde. Ja, also im Evangelium heißt es sogar, einer, der sagt, du Dummkopf, ne, der soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Also Jesus nimmt das ziemlich ernst, wie wir über andere sprechen und auch denken, so, ne? Also schon.
Bin ich ja gar kein sündiger Mensch.
So, deswegen erwähne ich es jetzt auch nochmal, um einfach auch für Sie den Horizont dann nochmal aufzumachen. Also Gedanken, ne? Also immer auch, ne? Die schlechten Gedanken über andere, schmutzige Gedanken natürlich auch, sowas, ne? Und, aber auch Worte, wie wir sprechen, wie wir über andere sprechen, wie wir mit anderen sprechen, solche Dinge und dann eben das, was man tut. Ne? Und dann merkt man auf einmal schon, wenn man sich das nochmal klar macht, wie groß eigentlich die Bandbreite von Sünde ist, dass es niemanden gibt, außer dem Herrn und seiner Mutter, die nicht die Beichte nötig haben.
Und wahrscheinlich, wenn Sie das jetzt nochmal so aufzählen, ist es ja wahrscheinlich auch, dass die Werke noch gefühlt, in Anführungsstrichen, am wenigsten sind. Also weil man ja...
Kann schon mal so sein, weil vieles passiert im Kopf.
Ja, ja.
Ja, ja ist so. Ne?
Ja, okay.
Ja. Also... Deswegen sagt Jesus ja auch zum Beispiel mit Blick auf die Speisegebote, nicht was in den Menschen kommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Menschen kommt, das macht ihn unrein. Weil im Herzen, da passiert Neid, Eifersucht, Hass, da kommt das alles her. Und da setzt das eben auch an.
Sag
ne,
nochmal, also was?
Nicht das, was in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein. Das sagt er mit Blick auf die Speisevorschriften. Er sagt nicht, es ist völlig egal, ob ihr Artischocke, Schwein, Rind, Meeresfrüchte esst. Das kann euch nicht unrein machen. Sondern das, was aus euch rauskommt, also die was aus eurem Herzen eben auch an Bösem kommt, das macht euch unrein. So, ne? Also und da ist eben auch, also die ganze Welt der Gedanken, der Gefühle, der Worte, der Taten ist alles da drin.
Witzig, ne? Diese ganzen psychologischen Sachen, die man heute so liest, sind alle schon in der Bibel.
Das sage ich ja immer. Leute,
ist der Wahnsinn.
Die katholische Kirche, die hat das alles. Wirklich wahr.
Ja.
So, ne? Und aber wir halten natürlich auch mit hinterm Berg. Wann spricht mal einer über die Beichte? Ja, dann reden wir darüber, dass
im Rahmen
der
Erstkommunion
die Beichte abgeschafft wird. Und so, wo ich immer denke, ja Leute, wie sollen die Menschen denn mal damit in Berührung kommen?
Aber wenn wir da so drüber quatschen, ist das, finde ich, ja sehr zugänglich. Und man hört und tut und so. Aber
natürlich ist es
sonst
ein Angang.
Ist es mega abstrakt
und ich meine, natürlich ist es ein Angang. Wenn du das erste Mal nach langer, langer Zeit oder das erste Mal überhaupt beichten gehst, ja, man ist aufgeregt, man ist bestimmt total nervös, vielleicht kann man die Nacht vorher sogar nicht schlafen, man sitzt da, vielleicht schämt man sich auch, vielleicht muss man auch mal weinen, kann alles passieren. Aber es ist völlig in Ordnung. Ja? Das ist alles nichts gegen den Benefit, dass du am Ende zugesagt bekommst, deine Sünden sind dir vergeben, die sind weg, getilgt. Konto auf null und jetzt kannst du neu anfangen. Ne, wie Jesus das im Evangelium dann ja auch sagt zu der Frau, ne, deine Sünde ist dir vergeben, geh und sündige jetzt nicht mehr. So, ne? Man wird das nicht immer so schaffen, man wird wieder sündigen, aber man hat sich auf einen Weg gemacht. Mhm. Nicht nur mit sich selber, um sich in den Blick zu nehmen und besser zu werden, in Anführungsstrichen, sondern auch auf einen Weg der Versöhnung mit Gott.
Schön.
Und das lohnt sich sehr.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort.
Wunderbar.
Ne, hör mal. Ja, da bin ich gespannt, wann... wir alle, die diesen Podcast gerade hören, dass wir mal zur Beichte gehen.
Ja, drüben im Dom, Frau Engel, ist auch Beichtgelegenheit.
Ach, hör mal, dann gehe ich jetzt gleich mal zur Mittagspause.
Nee, komm, so viel Zeit habe ich dann doch
nicht. Wow. Nee, gut, dann sagen wir tschö. Ja, sag doch mal das Wort, ich lerne das jetzt.
Pönitent und Pönitentiar.
Ach so, das lernen wir jetzt alle und damit verabschieden wir uns.
Wunderbar. Tschö, tschö. Gutes Beichten.
Ciao.
Frangels und Chef, ein Podcast von domradio.de in Kooperation mit dem Bonifatiuswerk. Überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.